Vanessa, ich habe heute eine sehr spezielle Frage an dich.
Oha, das klingt ja spannend. Warte, aber stell sie mir mal bitte im Podcast, okay?
Vanessa, stell dir mal vor, du hast ein Konto und jeden Monat gibst du ein bisschen mehr aus, als du einzahlst. Was passiert dann irgendwann?
Ich würde sagen, ich habe dann ein Minus auf dem Konto. Ich schreibe dann rote Zahlen und dann würde mich, denke ich, früher oder später vielleicht auch mal die Bank kontaktieren, fragen, was da los ist und mir gegebenenfalls natürlich auch irgendwie mein Konto sperren.
Ja, genau, ungefähr so sieht es bei den gesetzlichen Krankenkassen aus. Die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung, gibt seit Jahren mehr aus, als sie einnimmt. Und die Experten sprechen für 2027 von einem Defizit von ungefähr 15 Milliarden Euro. Und wenn nichts passiert, könnte es bis 2030 sogar 40 Milliarden pro Jahr sein.
Ja.
Und das sind Zahlen, da müssen wir echt mal schlucken. Aber was ist da eigentlich passiert?
Ja, ganz stumpf ausgedrückt hast du es ja schon gesagt, ne? Es wurde halt einfach zu viel in den letzten Jahren ausgegeben als das, was reingekommen ist. Und jetzt muss man natürlich so ein bisschen da auf die Bremse drücken, wo ich auch erstmal schon mal sagen muss, erstmal übrigens Hallo in die Runde. Wir unterhalten uns heute über das Sparpaket, was die Finanzkommission Gesundheit vorgeschlagen hat oder entwickelt hat. Und da sind ja 66 Punkte insgesamt rausgegeben. Wir gehen nicht alle 66 Punkte durch, aber
Schade.
wollen wir so ein Ich habe sie offen, du, keine Sorge, ich könnte sie Stück für Stück jetzt durchgehen.
Nein.
Und sprechen mal so ein bisschen darüber, was das für die Gesundheitsbranche dann so bedeuten könnte, für uns als Pflegefachkräfte, was da potenziell auf uns zukommen könnte. Und es wurde einfach zu viel ausgegeben und jetzt muss gespart werden. Und das finde ich. Prinzipiell lehne ich das nicht ab. Natürlich muss man ein bisschen auf seine Finanzen gucken, dass wenn zu viel ausgegeben wird, das geht einfach nicht immer. Du kannst das nicht machen, ich kann das nicht machen. Man kann nicht halt permanent sehenden Auges da irgendwie ins Minus rennen. Aber aktuell habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, dass vor allem bei der Pflege gespart wird und da das als großer Kostenfaktor gesehen wird. Und an Familien.
Ja.
Und da weiß ich nicht, ob wir da genau bei den richtigen Punkten ansetzen, wo wir sparen.
Wir können ja mal kurz darüber reden, wie sowas eigentlich passieren kann. Wir haben ja mehrere Faktoren. Wir werden älter als Gesellschaft. Das bedeutet auch mehr Behandlungen, mehr Medikamente, natürlich mehr Pflegeleistung. Und wir haben den medizinischen Fortschritt. Wir haben neue Therapien. Wir haben neue Medikamente und das ist halt alles teurer für die Kassen. Und wir haben auch noch das Politische. Der Staat hat über Jahre aus einer Mitfinanzierung sich rausgehalten und gewisse Leistungen, die eigentlich steuerfinanziert sein sollten, zum Beispiel versicherungsfremde Leistungen, zahlt die GKV einfach mit. Und wenn wir über die versicherungsfremden Leistungen reden, dann haben wir zum Beispiel die Beitragsbefreiung für bestimmte Gruppen, Leistungen für Bürgergeldempfänger, Sachen, die eigentlich der Staat über Steuern finanzieren müsste. Und das hat der GKV jedes Jahr auch rund 12 Milliarden Euro rausgezogen. Und das müsste eigentlich der Bund übernehmen. Meine Meinung ist das. Also haben wir im neuen Sparpaket da schon mal eine Fehlanzeige.
Ja.
Und wir haben ein strukturelles Problem. Der Staat schiebt die Lösungen vor sich her. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo man einfach nicht mehr so kann wie bisher.
Ja, richtig. Und deswegen wurde ja jetzt diese 66 Vorschläge gemacht aus der Finanzkommission, um die Ausgaben ein bisschen zu bremsen. Und da muss man ja auch sagen, es wurde ja versucht, das, ich sag mal, ein bisschen aufzuteilen. Die Ausgaben sollen gebremst werden bei Praxen, bei Kliniken, in der Pharmabranche. Aber es sind auch solche Punkte bei, wie, Achtung, ich lese es jetzt einmal richtig vor, deswegen klingt es so ein bisschen stockig, Erhöhung der Tabaksteuer. Erhöhung der Alkoholsteuer auf Spirituosen und Einführung einer gestaffelten Steuer auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke. Gesellschaftliche Punkte, was uns als Gesellschaft betrifft, sind genauso dabei. Es wird quasi bei allen Bereichen Kürzungen vorgenommen. Die Verteilung, auf wie vielen Schultern das ganz genau ist, wurde natürlich dann auch alles nochmal aufgeschlüsselt. Also der allergrößte Teil, 45% der Einsparmaßnahmen sollen bei den Leistungserbringern und Herstellern stattfinden. Und bei den PatientInnen dann so als Beispiel sind es 10%.
Ich muss sagen, Tabaksteuer, Alkoholsteuer finde ich gut.
Ich auch.
Also muss man ganz klar sagen, okay, mit den süßen Getränken, ja, kann man drüber reden. Weiß ich jetzt nicht, ob es das braucht oder ob es da mehr Prävention benötigt. Auch in den Schulen, in den Kitas schon angefangen, wie wir mit Zucker umgehen. Das ist ja einfach mal so reingeworfen.
Ja.
Ich habe aber auch gehört, dass wir mehr für die Medikamente wieder zuzahlen müssen.
Mhm.
Zum Beispiel haben wir ja immer die Zuzahlung von 5 € gehabt pro Medikament, nicht pro Rezept. Und das soll sich auch erhöhen auf 7,50 €.
Ja, genau. Betrifft halt nicht nur die gesamte Gesellschaft, sondern dann auch die PatientInnen und die Krankenhäuser. Also wirklich in jedem Bereich wird irgendwie ein bisschen was gespart. Was ich prinzipiell, muss ich sagen, erstmal positiv finde, weil natürlich sollte man das irgendwie auf mehrere Schultern verteilen. Insgesamt sind aber die ganzen Punkte, und wir hatten ja jetzt eben gerade schon gesagt, wir gehen die nicht alle durch. Ich bemängel daran nicht, dass generell gespart werden muss. Wie gesagt, das sehe ich, wenn da ein finanzieller Handlungsdruck ist, der ja ganz offensichtlich da ist, wenn die Krankenkassen jedes Jahr wieder Minus machen, dann sehe ich, dass da gehandelt werden muss. Ich finde jedoch, dass das wieder einfach nur so kurzfristige Einsparungen sind. Es wird wieder nur ganz kurz auf das Problem reagiert. Okay, dann gucken wir hier mal auf die Liste und dann streichen wir jetzt das, das, das und das. Und das ist alles auf kurzfristige Ausgaben geschaut worden. Und es wird halt keine strukturelle Ursache richtig angegangen. Wieder ist das halt so eine Verschiebung des Ganzen auf, naja, schauen wir mal, die nächsten 2, 3 Jahre versuchen wir das Ganze dann irgendwie zu stabilisieren. Aber was ist denn dann? Wohin entwickelt sich denn dann das Ganze, wenn wir nicht mal grundlegend schauen, wer bezahlt was? Was wird in unserem Land bezahlt? Müssen Globulis von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden? Oder ist das was, wo es keine Evidenz gibt, was man komplett streichen sollte? Das ist ein schlechtes Beispiel, merke ich gerade. Das ist ja jetzt auch gefordert in den 66 Punkten. Ist also auch ein positiver Punkt aus meiner Sicht. Wo es keine Evidenz gibt, sollte nicht gefördert werden, meiner Meinung nach, was die Krankenkassen angeht. Aber so grundsätzliche Sachen, wie finanzieren wir zum Beispiel das Pflegepersonal? Wie bauen wir generell die Krankenkasse auf? Braucht es so viele Krankenkassen, wie wir sie jetzt haben? Wie ist das mit der privaten Krankenkasse? Wie ist das mit der gesetzlichen Krankenkasse? Da wirklich ganz grundlegend zu schauen. Und das wird meiner Meinung nach mit diesen 66 Vorschlägen keine strukturelle große Lösung werden. Und das kritisiere ich daran, auf jeden Fall.
Wie findest du die 2 Punkte? Die sind natürlich sehr unterschiedlich. Aber wie findest du den Punkt zum Beispiel, dass beitragsfreie Mitversicherte wie zum Beispiel EhepartnerInnen eingeschränkt werden? Das gilt ja erst auch ab 2028, glaube ich.
Ja.
Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass vor bestimmten Operationen ein verpflichtendes Zweitmeinungsverfahren eingeführt wird. Ich habe dazu auch eine Meinung. Aber beitragsfreie Mitversicherung, wie siehst du das?
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ausgerechnet bei Familien der Rotstift angesetzt wird. Familien, die es sowieso so schwer haben, über die Runden zu kommen, wenn man Kinder hat und die Kosten steigen überall. Also Familien sind eh überall total belastet, haben wenig Rückhalt, wenig Unterstützung. Und jetzt ausgerechnet da auch wieder zu sagen, ach so, übrigens, das streichen wir jetzt und Pech gehabt, das wird anders geregelt, finde ich genau die falsche Gruppe, um dort zu sparen. Finde ich also nicht in Ordnung.
Nee, ich auch nicht. Also klar, bestimmte Kriterien, wenn es um Beitragsbemessungsgrenzen geht und so weiter und so fort. Aber das hatten wir ja jetzt auch schon. Das ist ja auch nichts Neues.
Ja.
Ich denke auch, da sind die Familien, die kürzer ziehen. Aber dieses verpflichtende Zweitmeinungsverfahren, da klingelt bei mir im Kopf so das Wort Personalnotstand, Personalmangel.
Ja.
Wie lange warten wir auf Facharzttermine? Wie lange warten wir auf Termine, die wirklich auch wichtig sind? Und wenn ich jetzt sage, okay, bestimmte Operationen, wir haben ein verpflichtendes Zweitmeinungsverfahren, denkst du, es wird wieder irgendwas geklüngelt, dass man diese Zweitmeinung dann auch schnell bekommt? Oder geht das wieder zu Lasten, gerade in dem Fall jetzt der Mediziner?
Ich befürchte erstmal Zweites. Die haben ja auch nur gewisse Kapazitäten, Menschen zu sehen, gewisse Fälle zu beurteilen. Und wenn da jetzt noch mehr auf sie zukommt an Menschen, die einfach eine zweite Meinung haben wollen, woher sollen sie die ganzen Kapazitäten noch nehmen? Das heißt doch, dass wieder bei den einzelnen Leuten gekürzt wird. Wenn ich jetzt hingehe, dann hat man anstatt 5 Minuten für mich dann nur noch 2 Minuten, weil jemand anders ja auch noch seine Meinung bekommt. Und da frage ich mich, ob das dann nicht zulasten der Versorgungsqualität geht. Ich finde generell, dass wir uns eher auf einem niedrigen Niveau, so wie ich es aus der Praxis beobachte, bewegen und dass wir da dann einfach noch schlechter werden. Wie soll man denn gut aufklären, sich Zeit nehmen, empathisch auf Menschen eingehen, das verständlich auch erklären? Weil das muss man ja auch sagen, so eine Zweitmeinung, da kommt ja nicht jemand rein mit medizinisch-pflegerischem Vorwissen, einer Top-Ausbildung, kognitiv 100% am Start, deutsche Sprache einwandfrei, Fachsprache sowieso fließend, kommt da hin und sagt, hier, das und das möchte ich kurz wissen. Dann wird die Antwort in 2 Minuten gegeben und dann ist das Thema durch. Das ist ja nicht der Anspruch. Du weißt selber, wie es ist, wen man alles beraten muss, wen man alles anleiten muss und dass so eine Gespräche teilweise einfach Zeit brauchen, weil man sich auf den Menschen erstmal einlassen muss, weil man da erstmal eine Ebene finden muss, um zu kommunizieren und zu schauen, dass die Infos, die man vermitteln möchte, überhaupt jetzt auch richtig bei dieser Person ankommen. Und für sowas braucht man einfach Zeit, davon abgesehen, dass man natürlich auch eine gewisse Ausbildung braucht und so weiter und so fort. Und die sehe ich nicht, wenn man keine Zeit hat und Summe X an Patienten aber da irgendwie behandeln muss, beraten muss, begleiten muss, dann wird die Zeit natürlich weniger pro Person.
Ich finde auch einen wichtigen Punkt in dem Zusammenhang ist die Digitalisierung, die immer noch nicht so ausgebaut ist, weil auch da die Gelder fehlen, wie sie sein sollte. Weil wenn wir über Telemedizin reden, wenn wir über diese ganzen Dinge reden, wenn wir über, ja, jeder weiß sofort Bescheid, wenn er meine Krankenkassenkarte einliest, was ist gerade passiert beim anderen Arzt und so weiter, dann verschwenden wir da auch ganz viel Zeit und natürlich auch viel Geld. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Das hat jetzt nichts mit dem Ganzen zu tun, sondern ich finde, wenn wir da mehr Transparenz hätten, dass jeder gleich weiß, okay, die Medikamente sind da, dies, das, jenes und eben auch bei diesen Operationen, das wurde schon diagnostiziert und ist es wirklich notwendig und vor allem, wo wird es gemacht?
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu. Dann ist das auch so eine Sache. Aber eine ganz wichtige Sache, die vielleicht auch für die Pflegecampus-Community besonders relevant ist oder für alle beruflich Pflegenden, ist der Ausgabendeckel der Krankenhäuser.
Ja, richtig.
Die Krankenhäuser bekommen
Pflegebudgets, ja.
Genau. Die Vergütungen dürfen nicht mehr so stark steigen wie bisher.
Mhm, ja, richtig. Pflegebudget wird gedeckelt. Was meint das überhaupt? Angenommen, es wird ja das Jahr zuvor angeschaut. Krankenhaus Buxtehude bekam jetzt in diesem Jahr 2026 insgesamt 10 Milliarden für die Personalkosten, für die Pflegepersonalkosten. Und das heißt dann fürs nächste Jahr, okay, da bekommen sie vielleicht ein bisschen mehr, sagen die Krankenkassen, weil da ist was gestiegen, sind jetzt 10,3 Millionen Euro, die sie für Pflegepersonalkosten haben. Wenn jetzt das Krankenhaus Buxtehude aber Pflegepersonalkosten von 10,8 Millionen hat in diesem Jahr, dann sind da ja diese 500.000 Euro an Lücke und das muss das Krankenhaus dann jetzt selber zahlen. Und das war vorher nicht so. Da wurde jede Zusatz, alle Mehrkosten wurden ausgeglichen. Wenn zum Beispiel die Tarife gestiegen sind, wir mehr Gehalt bekommen haben als Pflegekräfte oder der Personaleinsatz verstärkt werden musste auf gewissen Stationen oder Zeitarbeit mit reingebracht wurde, was die Kosten erhöht hat, dann war das vorher alles refinanziert von der Krankenkasse und das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Und es sollen die Pflegebudgets ja sogar die nächsten 3 Jahre unterhalb der allgemeinen Lohnkostenentwicklung wachsen.
Ja.
Wir sind in der Pflege wieder unterhalb der allgemeinen Lohnkostenentwicklung. Da werden ja auch immer Messungen gemacht, so nenne ich es jetzt einfach mal ganz pauschal. Und wie du gesagt hast, die vollständige Refinanzierung von Tariflohnerhöhungen fürs Pflegepersonal am Bett wird gestrichen.
Ja.
Sie wird einfach gestrichen. Und das gilt für ambulante Pflege, für Reha-Einrichtungen und auch für Psychiatrien.
Ja, das Ding ist ja auch einfach, jetzt muss ja dann nochmal ganz genau geschaut werden aus Krankenhausperspektive, wie viel Pflegekräfte können wir denn jetzt einsparen, also einstellen, dass das überhaupt alles noch zu finanzieren ist und auch alles, was in die Richtung geht mit mehr Geld für uns, welche Tarifverträge oder so. Man sieht es ja jetzt gerade auch an der Charité, dass da aktuell der erstreikte Tarifvertrag jetzt aufgekündigt wurde. Da ist natürlich dann schon die Frage, okay, es heißt ja nicht automatisch weniger Pflege. Heißt es ja jetzt automatisch ja noch nicht unbedingt, aber es heißt ja auch, zusätzliches Pflegepersonal ist jetzt schon mal schwer zu finanzieren. Und ich kann aus der Praxis nur sagen, der aktuelle Stand der Pflegekräfte ist nicht ausreichend. Wir bräuchten mehr Pflegekräfte und das scheint ja jetzt damit dann erstmal nicht möglich zu sein. Sondern da reden wir ja nur von dem aktuellen Stand, der quasi gehalten wird. Und der Stand ist ja scheiße. Das muss man ja ganz klar sagen.
Ja, dass wir nicht genug Pflegekräfte haben, das wissen wir alle schon seit Jahren. Und es gibt ja auch Studien dazu.
Wissen wir das wirklich alle?
Ja, das stimmt.
Wenn ich mir diese 66 Vorschläge anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob wir das alle wissen.
Aber es gibt Berechnungen bis zum Jahr 2000 irgendwann. Wie viele müssen wir haben? Und mit Geburten gegengerechnet, der Menschen müssen in die Pflege gehen. Verdi ist richtig sauer und das verstehe ich auch, weil die haben für Juni, glaube ich, also wir sind ja jetzt schon im Juni gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, auch Proteste angekündigt, weil das Argument von denen ist auch, dass jahrelang daran gearbeitet wurde, die Pflege als Beruf attraktiver zu machen, mit besseren Löhnen, mit besseren Bedingungen. Und jetzt dreht die Politik das teilweise wieder zurück, weil es der GKV Geld kostet.
Ja.
Das ist bitter für alle, die in der Pflege arbeiten oder die eine Ausbildung machen oder machen wollen.
Ja. Ja, aber da sind wir halt wieder, dass diese Vorschläge, diese 66, halt einfach Pflege als Kostenfaktor behandelt und nicht als eigenständiger Leistungsbereich, der Einfluss auf Qualität und Versorgungssicherheit hat.
Ja.
Es wird einfach nur so getan, als ob, diese teuren Pflegefachkräfte, die einfach ein bisschen streichen, weil die sind teuer, die kosten viel Geld, das wollen wir nicht. Aber es wird überhaupt nicht gesehen, was wir leisten. Und da sind wir wieder bei unserem ursprünglichen Problem. Was können Pflegefachkräfte schon? Das kann doch jeder, ob die da sind oder ob die nicht da sind, ist dann eigentlich auch egal, weil einen großen Mehrwert, außer nett und freundlich zu sein, machen wir nicht. Und jetzt fällt uns natürlich noch mehr auf die Füße, dass wir berufspolitisch halt so schlecht organisiert sind. / gar nicht. Und wer steht jetzt für uns ein?
Ja.
Natürlich ist da der Deutsche Pflegerat, der dazu jetzt Stellung bezieht und sowas alles. Aber jemand, eine Gewerkschaft, eine Kammer, die irgendwie jetzt richtig für uns einsteht und sagt, das akzeptieren wir so nicht, das machen wir so nicht, das fehlt uns jetzt. Und ich sehe, dass dann einfach wieder mit uns Ping-Pong gespielt wird und was wollen wir machen? Das wird dann einfach auf uns zukommen.
Ist so. Wir haben jetzt viel gemeckert, aber vielleicht gibt es ja auch was Positives. In jedem Negativen gibt es auch was Positives. Was ist das, was für die Pflege einfach gut ist? Weiß ich nicht, gibt es durchaus auch Maßnahmen, die sinnvoll sind?
Ich liebe deinen Versuch, hier nochmal positive Vibes reinzubringen. Ich sehe für die Pflege wirklich absolut gar nichts Positives. Was ich positiv finde an den 66 Punkten, ich finde nicht jeden der 66 Punkte schlecht, dass sowas wie Homöopathie nicht mehr von der gesetzlichen Krankenkasse finanziert werden soll, weil es dafür keine Evidenz gibt, finde ich dann in Ordnung, dass das nicht bezahlt wird. Genauso wie die Erhöhung der Tabaksteuer und Alkoholsteuer, was wir ja schon hatten, dass das erhöht wird. Das begrüße ich. Das, finde ich, sind Punkte, die absolut okay sind. Auch da sind uns ja viele Länder um uns herum schon einige Schritte voraus und da ist seit Jahren sowas wie Alkohol und Tabak deutlich teurer. Deswegen finde ich das legitim, dass wir da endlich nachziehen.
Das belastet ja auch das Gesundheitssystem.
Natürlich, absolut.
Alkohol und Tabak belastet ja das Gesundheitssystem, ne? Wir reden da über onkologische Erkrankungen, wir reden über psychische Erkrankungen,
ja.
Wir reden über Delir und das funktioniert gut. Aber ich habe auch noch eine gute Sache.
Sehr gerne, ich bin voll da.
Zum Beispiel sollen die Verwaltungskosten von den Kassen begrenzt werden.
Mhm.
Das Geld soll in die Versorgung und nicht in die Bürokratie.
Mhm.
Das finde ich gut,
ja.
Weil natürlich könnte man jetzt sagen, ja, jetzt werden da Stellen minimiert und so weiter. Aber in der Pflege gibt es ganz viele Stellen, die übrig sind,
ja.
Oder die gedeckt werden müssen. Lohnt sich da vielleicht auch mal ein Blick über den Tellerrand? Das finde ich gut, wenn zu viel Verwaltungskosten da sind. Es ist natürlich nicht okay, dann wieder auf weniger Mitarbeiter die gleiche Last zu laden.
Ja.
Das wird wahrscheinlich passieren, aber da kenne ich mich zu wenig aus. Ich finde auch, dass die Pharmaindustrie wieder deutlich günstiger wegkommt als die beruflich Pflegenden zum Beispiel und die Versicherten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Lobby, die haben eine Lobby.
Ja.
Da wird sich drum gekümmert, dass da nicht zu große Einschnitte sind.
Ja, da habe ich gelesen, dass der AOK-Verband selbst schon seit Monaten auch fordert, dass die Arzneimittelhersteller mehr beitragen müssen, weil die natürlich da auch mitbeteiligt sind.
Ja.
Am Schluss jetzt noch eine Frage, wie geht's weiter? Was ist zu tun? Also wir haben jetzt viel über Probleme geredet, aber was können beruflich Pflegende und Versicherte jetzt konkret tun?
Mhm.
Ich finde, informiert bleiben.
Ja.
Das Gesetz ist beschlossen.
Nee, warte.
Es gibt aber noch viele Details, die noch nicht so feststehen.
Wollte ich gerade sagen, ist es schon beschlossen? Oder bis zur Sommerpause soll es beschlossen sein?
Bis zur Sommerpause, sorry.
Ja.
Es steht noch nicht viel fest.
Ja.
Genau. Also viele Details stehen noch nicht fest.
Ja, genau.
Aber
so der rote Faden ist da.
Ja, genau. Aber was gilt ab wann? Was wird in den nächsten Monaten konkret
genau
auf uns zukommen? Das heißt wirklich auch Augen auf die Tarife und die Ankündigungen auch von den Arbeitgebern beobachten und Krankenkasse checken.
Ja.
Wirklich auch zum Jahreswechsel haben, ich glaube, fast 50 Krankenkassen, also ich habe jetzt keine Quelle dazu, ich habe es halt gelesen, 50 Krankenkassen die Zusatzbeiträge erhöht, aber nicht alle. Also lohnt sich das auch zu vergleichen, denn nicht nur wer teuer ist, heißt es, dass er bessere Leistungen erbringt oder so, ne? Das machen viele viel zu selten.
Ja, weil es natürlich auch ein gewisser Akt ist. Ja, und sonst die ganz globalen Sachen, darauf achten, wen man wählt. Und für uns Pflegefachkräfte zusehen, dass wir uns endlich politisch etwas mehr als Berufsgruppe stärken, damit nicht einfach wahllos über unseren Kopf hinweg entschieden wird, sondern dass wir da eine starke Stimme haben, die da noch versucht, ich sag mal, das Bestmöglichste auch für uns rauszuhauen und für uns anzupassen. Ja, das sind natürlich dann immer so die übergeordneten Sachen, die, glaube ich, immer wichtig sind.
Ich finde es aber auch wichtig für die Vorgesetzten, für Pflegedienstleitungen und so weiter im Gespräch zu bleiben mit den Mitarbeitenden, weil viele Einrichtungen wissen selbst noch nicht, wie sie mit den neuen Vorgaben umgehen. Und das ist aber wichtig, die Pflegekräfte oder die Pflegefachkräfte da auch frühzeitig mitzunehmen.
Ja.
Nicht jeder ist so interessiert wie wir, nicht jeder hört diesen Podcast oder informiert sich und dann wird vieles wieder...
Es ist auch schwer.
Ja, aber es wird auf die Einrichtungen gewälzt.
Also muss man ja auch sagen, es ist übelst schwer, das alles auch zu verstehen, wie das in Deutschland finanziert ist, woher irgendwelche Gelder kommen. Und so. Und da kann ich dann verstehen, dass man, wenn man von allen Ecken dann immer nur hört, ja, hier sparen, sparen, sparen und man das nicht voll und ganz alles so richtig nachvollziehen kann, das schürt ja Ängste noch mehr. Und da sehe ich auch die Einrichtungen absolut in der Pflicht, das transparenter zu machen und auch die nächsten Schritte, die die dann machen, daraufhin entsprechend zu erklären. Bei mir hier in der Region zum Beispiel ein großer Maximalversorger, keine Pflegefachkräfte mehr einstellt. Das wurde kaum verkündet, wurden keine Pflegefachkräfte mehr eingestellt. Da arbeiten wirklich Tausende. Das ist ein riesen, riesen, riesen Arbeitgeber. Und die haben da erstmal auf die Bremse gedrückt. Nee, nee, du, wenn du kündigst oder auch was damals ganz oft gang und gäbe war, dass die, die in Rente gegangen sind, meist mit so einem Minijob noch da geblieben sind oder wieder zurückgekehrt sind und mal ein Wochenende gemacht haben oder so. Alles absolut nein. Man will die Leute nicht mehr haben, wenn sie in Rente sind, wenn sie kündigen, weg. Selbst intern dürfen Stellen nicht mehr gewechselt werden, sondern so wie Stationen jetzt besetzt sind pflegerisch, müssen sie laufen. Und das schürt ja enorme Angst, weil es ja immer hieß, Pflege ist so sicher und überall kriegst du einen Job. Und plötzlich ist dann zum Beispiel ein Maximalversorger, der nicht mehr einstellt. Da denke ich auch, macht es Sinn, die Leute abzuholen und auch versuchen zu erklären, warum machen wir gewisse Schritte? Wie könnte das in Zukunft für uns alle aussehen? Und nicht einfach nur so, ach so, ja, übrigens stellen wir jetzt nicht mehr ein. Das hat man aber nur gesehen, weil es keine Stellenanzeigen mehr gibt.
Ja, das ist ganz gruselig. Aber ich finde, wir müssen die Mitarbeitenden mitnehmen. Wir müssen die aufklären. Warum ist es so? Es hat nichts mit den Häusern zu tun, dass sie das nicht wollen oder dass sie mehr Geld noch wollen, dass wieder der ein dickeres Auto fährt. Das hört man ja immer so im Dienstzimmer, sondern dass es halt wirklich da an der Politik geht. Und das ist noch von mir so ein Gedanke, gerade wenn es um Pflege geht, dann geht es um uns alle. Weil jeder von uns irgendwann Patient ist und die Qualität der Pflege hängt direkt davon ab, wie gut Pflegekräfte ausgebildet, bezahlt und ausgestattet sind. Und deswegen ist das Ganze, was wir heute hier gemacht haben, gar kein Randthema. Das ist Gesellschaftspolitik. Und das muss einfach lauter werden.
Ja.
Wir dürfen uns auch damit auseinandersetzen, auch wenn es schwer ist. Hört so einen Podcast wie unseren, dann versuchen wir es euch ein bisschen leichter noch zu erklären. Das ist einfach wirklich wichtig. Ich finde, wenn wir über die aktuellen Entwicklungen gerade im Gesundheits- und Pflegewesen erfahren, dann können wir es besser verstehen.
Auf jeden Fall. Informiert zu sein ist immer gut, um Zusammenhänge dann zu verstehen und entsprechend natürlich handeln zu können.
Schaut auch beim Pflegecampus vorbei, lernt weiter, bleibt neugierig. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Die wird ein bisschen leichter wieder.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja.
Wir gehen dann auch quasi in die Sommerpause.
Genau.
Aber nur so gedanklich.
Genau. Gedanklich. Oh ja, komm, das machen wir. Ich danke dir für heute. Ciao.